es heute Morgen schon gesagt, aber da noch da ganz viele gefehlt haben. Ich habe für heute vorbereitet, es ist gleichzeitig ein kleiner Guide durch das, was wir heute machen, was euch heute erwartet, euer Reiseguide für die Frühlingsreise. Das ist eine individuelle Inspirationsliste, das heißt, ihr schreibt die Punkte auf, die euch wichtig sind, ist mit Absicht nicht ausgefüllt, damit ihr selber quasi eure Punkte, die der Heilige Geist heute in eurem Herzen bewegt, wo ihr bedenkt, oh, manchmal ist es so, mir geht so, ich höre so ein Thema und dann denke ich, oh, das ist aber interessant oder da will ich dranbleiben oder das habe ich so noch nie gesehen. Manchmal vielleicht bin ich auch anderer Meinung, das dürfte ja natürlich auch sein. Dann schreibt euch diese Punkte auf und dann soll das so sein, dass ihr am Ende eine komplette rund um die Uhr Gebetsinspirationsliste habt, weil ihr seht schon, das ist das Thema von heute. Warum wir tun, was wir tun, warum wir beten ohne Unterlass so ernst nehmen und so wichtig finden und warum das die Berufung von jedem Einzelnen von uns ist, nicht nur von uns als Gebetshaus. Darum geht's. Wer noch keinen Reiseguide für heute hat, darf sich den sehr gerne nehmen und weiterreichen. Die anderen, die schon da waren, haben das schon. Genau, denn euch erwartet heute tatsächlich eine kleine verrückte Reise durch die ganze Bibel. Also wir werden heute einmal quer durch die Bibel reisen, bis hin ganz konkret zu unserem Alltag. Stifte, das ist eine gute Sache. Die sind hinten im Schrank. Können wir auch gleich holen, genau. Okay, ich zeige euch mal, was euch heute erwartet. Also, warum eigentlich? Da seid ihr direkt gleich mal wieder gefragt. Wir müssen ja noch ein bisschen aus dem Mittagstief kommen. Deswegen dürft ihr gleich erstmal noch mal kurz aktiv werden, geht aber relativ schnell. Dann werde ich euch erklären, was ist die Geschichte hinter 24-7-Gebet. Wir werden in die Bibel reisen. Dann werden wir sagen, warum es sich auf jeden Fall lohnt, Top 5, ohne Unterlass zu beten. Dann wird es einen Austausch geben und auch ein gegenseitiges Gebet sozusagen. Das erwartet uns alle noch. Und als erstes bekommt ihr direkt wieder was zum Schreiben, aber diesmal kleine Karteikarten. Und zwar kommt die Aktivierung. Also als erstes, jeder für sich ganz alleine, überleg dir zwei Gründe aus deiner biblischen, persönlichen Expertise, warum Gebet ohne Unterlass oder Gebetshaus wichtig sind. Was sind so zwei Gründe, warum du denkst, okay, das ist wichtig? Dann, nach einer Minute, werde ich sagen, stopp, dann tauscht ihr euch mit eurem Nachbarn aus und einigt euch auf zwei Gründe, die für euch beide wichtig sind, sozusagen. Das ist 3 Minuten ungefähr. Diese dürft ihr dann auf Flipchart-Karten schreiben. Die werde ich gleich verteilen, während ihr für euch überlegt. Und dann werden wir diese hier vorne an den Flipchart bringen. Also, jeder überlegt sich kurz für sich 1 Minute. Die dürft ihr gerne auf den Zettel auch aufschreiben, auf die Rückseite zum Beispiel. Könnt ihr aber auch erstmal nur euch überlegen, wie ihr mögt. Okay, 1 Minute auf die Plätze. Fertig. Los. 1 Minute mache ich ganz genau. Ich suche schon den Timer. Okay, die Minute ist rum, dann dürft ihr euch gerne mit eurem Nachbarn austauschen, 3 Minuten lang. Manchmal ist es zu dritt, manchmal zu zweit, guckt einfach, dass es ganz gut aufgeht, zu dritt oder zu zweit ist okay. Und dann unterhaltet ihr euch, sagt, seid auch ein bisschen kreativ, dass wir nicht immer die gleichen Gründe haben. Was sind wichtige Gründe für Beten ohne Unterlass? Nummer 2. Das ist was anderes. Was Gott im Lobpreis, habe ich ja am Anfang gesagt. Also, guck mal, zwei. Tausch dich aus mit deinem Nachbarn. Ja, hier bitte schön. Jeweils einen Grund drauf, deswegen zwei. Ich gebe euch noch einen Stift gleich. Okay, guck gerne, dass ihr was aufschreibt. Noch eine Minute. Eins pro Grund. Ihr habt nur eins. Oh nein. Ach so.
Also, und auf einen Teller ein Begriff. Ja, Moment, stopp. Wir haben jetzt eine Herausforderung. Wir haben jetzt eine Herausforderung.
Nein, auch ein Satz, ein Aspekt auf ein Ding. So. Ja, 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 ja. Okay. So, da wir ein bisschen Zeitdruck sind, weil wir nicht ganz pünktlich angefangen haben, ist alles durchgeplant, Leute. Okay, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ihr dürft euch einen Grund, ihr habt zwei aufgeschrieben, ne? Ihr dürft euch einen Grund überlegen, wo ihr sagt, okay, das ist für uns das Wichtigste, was wir aufgeschrieben haben. Und den Grund möchte ich euch bitten, dass ihr den hier vorne einfach kurz, ich helfe euch beim Anbringen, und den bitte ins Mikrofon sprecht für die Zuhörer am Podcast sozusagen, dass sie das auch hören können. Also überlegt euch ganz schnell, wer nach vorne kommt und dann, genau.
Um ständig eine
bewusste Bitte. Das ist anders.
Um ständig eine bewusste Beziehung zu haben.
Auf jeden Fall ein sehr guter Grund. Genau.
Weil es Veränderung in die Welt bringt.
Sehr gut. Ja.
Wir haben quasi die Punkte Fürbitte und Anbetung. Also betet ohne Unterlass steht in der Bibel. Und eben Gott ist es würdig, auch ständig angebetet zu werden.
Amen dazu. Ja. Auf jeden Fall.
Also Gemeinschaft mit Gott, den Willen Gottes auf die Erde bringen sozusagen. Und Beständigkeit im Gebet, das ist eine Aufforderung im Wort Gottes in der Bibel. Ganz klarer Befehl.
Ja, auf jeden Fall. Mache ich auch mal eine Ausnahme und durch zwei. Ja.
Wir haben alles kommt durch Gebet in Bewegung.
Sehr schöne Aussage, finde ich. Sehr schöne Definition. Also, ja, könnt ihr erst mal.
Wir haben den Fokus auf Gott. Und wenn man auf Gott fokussiert ist, dann ist man auch immer in einer Gemeinschaft mit ihm und pflegt seine Beziehung und kann dann dementsprechend alles auch auf ihn abladen, die Probleme. Mhm. Ne?
Ja, sehr cool.
Ich bin nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ich habe jetzt, dass es wichtig ist, dass die Gebetsräume offen sind zu jeder Tageszeit, weil es auch Menschen mit unterschiedlichen Arbeitszeiten oder Schichten gibt, dass man die Möglichkeit, also ist jetzt ein bisschen eine andere Richtung.
Nee, ist total richtig, weil ich habe ja beides gefragt. Also deswegen alles gut, alles richtig. Genau. Hier die Reihe noch, ne?
Ja.
Mir entgeht nichts.
Weil Gott es wert ist und mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein.
Ja, Amen dazu. Sehr schön.
Für geistliche Durchbrüche in unserem Leben und in unserer Stadt.
Amen. Ja, absolut. Okay, ich sehe schon. Achso, eins fehlt. Sehr gut.
Weil Gebet die geistige Atmosphäre beeinflusst.
Mhm, absolut. Danke. Super. Also, ich glaube, ich sehe schon, ich spreche hier zum kompletten Experten. Sehr schön, dann können wir heute nämlich ein bisschen vertiefend arbeiten. Weil tatsächlich will ich euch mal biblisch betrachtet so ein bisschen die Geschichte dahinter erklären. Ich finde, es gibt, ihr habt ja schon ganz viele richtig coole Bibelverse genannt, die mit dem Gebetshaus zu tun haben und auch mit Beten ohne Unterlass zu tun haben. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen meine These, Gebetshaus ist natürlich ein Ort, aber es ist gleichzeitig auch eine Beziehung von einem Menschen zu einem anderen Wesen, nämlich zu Gott. Und deswegen ist es immer beides und deswegen ist es auch egal, deswegen habe ich die Frage bewusst so formuliert, egal ob wir jetzt vom Gebetshaus reden, weil da geht es auch um einzelne Menschen, die hier sind und vor Gott stehen oder ob wir in unserem Alltag sind, wir sind immer berufen, Gebetshaus zu sein. Und diese These möchte ich anhand der Bibel heute ein bisschen belegen und euch damit hineinnehmen in diese Reise vom Anfang bis hin zum Ende. Und da ihr ja sowieso die Experten seid und ich ja nicht die Einzige bin, die hier irgendwie was zu sagen hat, sondern die alle total viel zu sagen habt, wollen wir uns gegenseitig bereichern und dann noch einzelne Bibelverse, die ich jetzt nur ganz kurz für die Zuhörer im Podcast anteaser quasi, uns darin vertiefen, also immer gruppenweise uns diese Bibelverse wirklich mal vornehmen und anschauen und auch gucken, was können wir daraus lernen für Betet ohne Unterlass, weil das ist ja das, wozu wir aufgerufen sind. Das ist unser Befehl, kann man schon fast sagen, im Imperativ, aber das ist unsere Berufung, das ist unsere Vision und deswegen genau schauen wir uns mal an, biblisch betrachtet. Also in der Bibel haben wir natürlich das Alte Testament und wir haben das Neue Testament und tatsächlich wandelt sich das so ein bisschen, deswegen ist beides wichtig zu betrachten, einmal Gebetshäuser an sich und einmal aber auch die persönliche Beziehung. Und in beiden Orten sehen wir auch beides, im Neuen und im Alten Testament tatsächlich. Also, gehen wir ins Alte Testament. Grund unserer Erschaffung. Jesus hat nicht gesagt, hey, oder Gott hat nicht gesagt, hey, ich wünsche mir Leute, die für mich richtig gut arbeiten, die Ernte einbringen, jetzt im übertragenen, im biblischen Sinne, aber auch im richtigen Sinne sozusagen, wortwörtlichen Sinne, sondern er hat uns Menschen gemacht mit einer Vision, mit einer Leidenschaft, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. Also er hat sich nach Gemeinschaft gesehnt und er hat sich das gewünscht. Und das ist immer, immer, immer unsere Berufung. Egal, wie diese Berufung an konkreten Orten in unserem Leben aussieht, aber von jedem Einzelnen von uns ist diese Gemeinschaft die Berufung. Egal, ob ich mit meinen Kids zu Hause bin und auf die aufpasse oder ob ich in meinem Beruf tätig bin, es ist meine Berufung, immer ohne Unterlass Gemeinschaft zu haben. Und dann wurde das ja zerstört, dieser Plan wurde von uns Menschen durchkreuzt sozusagen. Und ich glaube, dass eigentlich die ganze Bibelgeschichte mit allen biblischen Geschichten, Gleichnissen und so weiter einfach nur der rote Faden ist, der sich da durchzieht. Wie kann diese Gemeinschaft wiederhergestellt werden in alle Ewigkeit? Das ist der Herzenswunsch Gottes, das ist seine Leidenschaft, zu gucken, wie kann eine rund um die Uhr Gemeinschaft wiederhergestellt werden. Und das konnten wir sehen im Garten, das werden wir sehen, komme ich gleich im Neuen Testament bei dem Hochzeitmahl des Lammes dazu. Aber dazwischendurch war das natürlich unterbrochen und dann hat Gott sich überlegt, wie kann diese Gemeinschaft wiederhergestellt werden? Wie ist es möglich, trotz der Sünde, die reingekommen ist, wieder Gemeinschaft zu haben? Und seine Antwort darauf waren die Häuser des Gebets. Also wir kennen einmal die Stiftshütte Mose, das Zelt Davids und den Tempel Salomos. Und das Besondere auch gerade bei dem Zelt Davids, und wir wissen ja, David hat ja eine sehr herausgehobene Position in der Bibel, weil er der Mensch nach dem Herzen Gottes war. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, könnt ihr euch ja mal melden, wer hat eine Sehnsucht danach, dass Gott sagt, Jan, Manuel, Jasmin, also ich kenne nicht alle Namen, aber ein paar, ist ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Wer hat von euch da eine Sehnsucht, dass Gott es mal über deinem Leben sagt? Also ich glaube, diese Sehnsucht ist in uns einfach verwurzelt und die ist nicht aus Versehen dahin gekommen oder so, sondern die ist tatsächlich von Gott eingepflanzt. Und und da hat er gesagt, okay, im Zelt Davids will ich, und deswegen machen wir das tatsächlich hier auch mit Musik. Ich will, dass Leute mich rund um die Uhr anbeten. Das war damals auch so, da wurden richtig Leute eingeteilt, die gesagt haben, ihr spielt die Trompeten, ihr singt, ihr macht das. War eine ganz klare Einteilung, weil Gott diese Gemeinschaft wiederherstellen will. Und Musik ist einfach ein mega, mega gutes Tool, wie sowas rund um die Uhr gelingen kann, wie sowas rund um die Uhr Spaß macht, wie sowas rund um die Uhr funktionieren kann. Das sind alles Themen, die ich heute nur kurz anschneide. Deswegen denkt, ich habe jetzt gar keinen mehr, aber denkt an eure Reiseinspirationsliste. Ich habe das tatsächlich auch so aufgebaut wie die Lehre. Wenn ihr den Lobpreis teilt, da konnte Gott persönlich durch euch reden, aber das andere ist alles Sachen, die wir jetzt machen. Genau. Aber was ich so cool finde, es waren tatsächlich in diesen Häusern, da haben bestimmte Leute, jetzt gerade wenn wir uns mal das Zelt Davids oder auch den Tempel Salomos angucken, es waren bestimmte Leute, die berufen waren, diese Gemeinschaft zu haben und diese Gemeinschaft auch zu leben, aber nicht alle anderen. Was war denn die Möglichkeit für die anderen, an diesen Häusern zu partizipieren? Wie konnten die anderen Teil davon sein? Weil eigentlich kann man sagen, es ist ja unfair, es durften ja dann nur so bestimmte Stämme und so, ne? Aber tatsächlich glaube ich, dass es nicht wahr ist. Also schon, aber es gibt da noch eine tiefere Dimension. Wie konnten die anderen daran Teilhabe haben?
Himmelsrichtung.
Himmelsrichtung? Was meinst du?
Ja, der Salomo hatte doch gebetet, dass man, wenn man sich nur Richtung dem neu gebauten Tempel wendet im Gebet, dass Gott hört.
Tatsächlich, genau. Also es gab schon so einen Gebetsfokus, nenne ich das mal, ne? So eine Richtung, die vorgegeben war, wo man das machen konnte. Ja, es ist eine sehr gute Idee, eine Möglichkeit. Richtig, also es gab auch Feste, die direkt auch wieder diese Gemeinschaft und diesen Gedanken, diesen Fokus in diese Richtung lenken. Dann gab es noch eine ganz wichtige andere Sache. Genau, also die Leviten, aber der Grundgedanke ist, ja, auf jeden Fall, also das bin ich auch. Die Frage ist jetzt, wie sah das konkret aus? Also das ist auf jeden Fall auch meine Meinung, aber wie sah das konkret aus? Genau, aber es war ja da noch nicht in der Zeit, ne? Also es ist dann erst viel später gekommen, da war das denn tatsächlich so. Genau, eine Möglichkeit, ich finde es witzig, dass keiner darauf kommt, weil es auch wirklich sowas ist, da muss man ein bisschen weiterdenken. Finanziell. Ja. Richtig. Richtig, genau, richtig, finanziell. Und sonst hätte dieser Dienst nicht stattfinden können. Das war es, was wir immer so ein bisschen, ja genau, hätte ich es mal gesagt. also tatsächlich finanziell, die ganze Volk hat das gegeben, was sie konnten, Goldschätze, den Zehnten, es gibt verschiedene Bibelstellen zu den verschiedenen Tempeln und so weiter, Materialien, damit es stattfinden konnte. Und damit hat auch jeder einzelnen Teil einen Anteil, also wirklich buchstäblich einen Anteil am Haus Gottes gehabt sozusagen. Und das finde ich cool, weil wir haben ja verschiedene Währungen. Wir haben natürlich Geld, wir haben natürlich unsere Zeit. Also wir haben ja unterschiedliche Sachen, die wir bringen können vor Gott sozusagen. Und das war, Gott hat das als was Ganzheitliches gesehen. Er hat gesehen, zum Beispiel, er hat ja auch die Witwe, ne, da kommen wir später noch drauf, gesehen, die irgendwie nur einen kleinen Taler hatte. Ein anderer hat viel mehr gegeben. Er hat gesagt, ey, diese Frau hat einfach Anteil an meinem Reich. Und so sieht, denkt Gott, der denkt nicht so, ey, du kannst gerade vielleicht alles machen, aber Gott sieht immer die Dinge, die unser Herz hat, die wir geben können. Es kann die Zeit sein, es kann auch mal Geld sein, es kann beides sein. Gott weiß und kann uns auf Herz legen, was die Dinge sind, wie wir Anteil haben können. Genau, das nur als kleiner Exkurs. Aber ich finde es so mega, mega interessant und mega cool, dass es nicht nur Orte waren, sondern dass es tatsächlich auch Menschen waren, trotz dem Alten Testament, die eine besondere Gemeinschaft hatten. Also wie zum Beispiel David, wie die Propheten. Es ist so spannend, sich das Alte Testament mal aus diesem Fokus anzugucken. Daniel und so, was die für Einblicke in die unsichtbare Welt hatten, was die für eine Beziehung zu Gott hatten, ist einfach faszinierend. Trotzdem, ja, der Heilige Geist quasi noch nicht auf alle ausgegossen war, hat aber er uns damit, Gott uns schon so einen Vorgeschmack gegeben, wozu wir berufen sind im neuen Bund, weil es jetzt für uns alle zugänglich ist. Und das finde ich so, so cool und so, so ermutigend, weil damit kommen wir auch ins Neue Testament. Tatsächlich im Neuen Testament sehen wir das in auch Gebetshaus, das Thema oder betet ohne Unterlass, ist eins der Hauptthemen oder ja, der Hauptbereich, weil Gott einfach sich diese Gemeinschaft gewünscht hat und er hat sich die so sehr gewünscht, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und ich muss sagen, seitdem ich Mama geworden bin, finde ich das immer noch viel krasser, weil auch jedes Mal so, wenn meine Tochter nur einen kleinen Schnupfen hat, denke ich immer so, oh komm, warum habe ich nicht diese Schnupfe, das tut mir so leid. Also das Herz wird nochmal ganz anders gebrochen, so finde ich, wenn man Eltern ist, weil man einfach merkt, wie krass es ist, wenn man seinen Sohn irgendwie gibt. Und das hat Gott getan, weil er so eine Sehnsucht nach uns hatte. Weil er nicht nur eine Sehnsucht nach uns hatte, sondern er hatte eine Sehnsucht nach mir. Also er hatte nach jedem Einzelnen einfach so eine Sehnsucht. Und keiner auf dieser ganzen Welt kann die Sehnsucht in Gottes Herzens nach dir so ausfüllen wie du. Weil du so krass individuell bist und keiner in den ganzen Jahrhunderten kann jemals so individuell die Sehnsucht in Gottes Herzen nach dir stillen. Und das finde ich so faszinierend. Und das gilt nicht nur für uns Christen, glaube ich, sondern für alle Menschen, weil Gott sich nach der Gemeinschaft mit allen Menschen, mit jedem Einzelnen sehnt. Und wenn man das so versteht oder durchdenkt, finde ich, ist es sowieso total krass, weil er einfach alles dafür gegeben hat. Und da gibt es einfach keinen Gott, der dem auch nur annähernd gleicht. Und wie sich das konkret ausdrückt. Also im Neuen Testament, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr auch die gerne gleich mal aufschlagen, gibt es also zentrale Figuren. Das sind natürlich die Apostel. Und was ich so cool finde bei den Aposteln, wenn wir an einen Apostel denken, denken wir meistens immer gleich an den Missionsbefehl, dass die rausgegangen sind, dass die gearbeitet haben, dass die aktiv waren. Ja, ist es auch natürlich nicht zu vernachlässigen, aber wisst ihr was? Gebet war vor den Aposteln der wichtigste Dienstbestandteil und zwar auch vom Zeitfaktor her. Da könnt ihr mit mir mal aufschlagen. Apostelgeschichte 6, Vers 43. Das ist einfach so eine coole Stelle. Ich mag das immer, wenn ihr selber in eure Bibeln schaut, weil man dann quasi aktiv ins Wort geht. Genau. 6, Apostelgeschichte 6, 6, 4, 3 und 4. Ich habe 43 gesagt, ne? Ja, steht hier zusammen. Also Apostelgeschichte 6, 4, 3 und 4. Genau, ich lese es mal hier vorne vor, aber ihr könnt gerne, weil der Glaube kommt aus dem gesprochenen und gehörten Wort, deswegen dürft ihr gerne einfach leise eure Bibelübersetzung mitreden. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und das finde ich so eine krasse, krasse Stelle über den Dienst der Apostel. Weil wir wissen, es waren nur wenige. Ne? Also Jesus hatte halt 12 Jünger. Dann ist es ja, ne, war auch ein bisschen Fluktuation, wissen wir ja, Judas und so. Es war, jetzt sage ich mal ungefähr, bleiben wir mal bei der 12er-Zahl, danach waren es dann auch noch mehr, aber es waren nicht super viele Menschen. Und die haben gesehen, eine Sache ist, die Ernte ist groß. Hat jeder quasi gesehen. Und statt zu sagen, okay, wie können wir uns aufteilen, damit wir noch effektiver, noch effizienter werden, damit wir unsere Dienstpläne vielleicht synchronisieren oder so, oder vielleicht noch eine Stunde früher aufstehen können, auch wenn ich diese Sachen alle prinzipiell gut finde. Aber die haben das nicht gemacht, sondern natürlich haben die sich überlegt, wie können wir dem Herr werden, wie können wir effektiver und effizienter werden. Aber ihre Antwort war nicht mehr zu tun, sondern ihre Antwort war, hey, lasst uns gucken nach weisheitsvollen Menschen, die voll vom Heiligen Geist sind, damit wir mehr beten können. Das war ihre Antwort. Und das finde ich auch immer, das sehen wir auch bei der beliebten Stelle, dass wir dem Herrn der Ernte bitten sollen, dass er Arbeiter in die Ernte sieht. Also Jesus' erste Aufforderung, wenn wir sehen, dass eine große Ernte ist, und ich bin gerade aktuell der Meinung, dass wir gerade eine riesige Ernte vor uns haben. Wir haben eine riesige, riesige Ernte vor uns. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass wir jetzt anfangen zu beten. Dass wir beten, dass Gott die richtigen Leute sendet. Dass wir zu Gott gehen und fragen, hey Gott, was ist deine Strategie für diese Zeit? Wie kann ich mehr Zeit im Gebet verbringen, damit diese Sachen in Aktion kommen können. Weil letztendlich tut Gott alles vom Faktor Gemeinschaft her. Der tut es nicht aus, ich mache schnell was und brenne dann aus dabei, sondern er macht es aus einem brennenden Feuer. Und das brennende Feuer kann ich nur haben, wenn meine Beziehung zu Gott stimmt, sozusagen. Und ich finde das so interessant, weil diese Maßstäbe, die die Apostel haben, sind so komplett anders als unsere weltlichen Maßstäbe, aber total biblisch. Also wir kennen ja auch die Bibelstelle, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Gott funktioniert nicht so, dass er sagt, okay, da ist eine riesige Gemeinde, die machen alles richtig, sondern Gott guckt, wo ist das Herz von jedem Einzelnen? Wie ist es bei mir? Wie ist es in Gemeinschaft? Und das ist sein Maßstab von erfolgreich. Und das ist das, wie er die ganze Welt verändern will. Er macht es nicht über Tun, sondern er macht es über Gemeinschaft. Und natürlich resultiert aus dieser Gemeinschaft auch Tun. Aber nicht, weil ich denke, ah, das könnte jetzt eine gute Strategie, ich mache das jetzt und spreche jetzt denen und mache so und so und rede jetzt zu 100 Leuten. Wenn Gott es dir sagt, ist es richtig und dann go for it, 100% rein. Aber es ist dann aus einer Gemeinschaft, weil Gott es dir gesagt hat und nicht, weil ich denke, das könnte ja mal eine clevere und gute Strategie sein, auf jeden Fall. Okay, dann eine andere Stelle, die steht, könnt ihr auch gerne aufschlagen, in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Apostelgeschichte 2, jetzt aber 42. Genau. Da lesen wir, dass sie im Gebet verharrten. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und da steht, sie blieben beständig. Also es war nicht so eine Aktion, was sie gesagt haben, hey, lass mal jetzt mal einmal in der Woche am Sonntag zusammenkommen und das machen, sondern da blieben sie beständig drin. Also tatsächlich war das der Lebensstil. Und dann finde ich so cool, was steht, 43, es kam aber Frucht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und das finde ich so cool. Daraus kommt die Frucht, weil die kommt nicht daraus, dass wir gute Strategien haben, die kommt nicht daraus, dass wir irgendwie besondere Berufung, dass wir besondere Begabung haben, sondern sie kommt aus der Gemeinschaft mit unserem wunderbaren Gott, weil er das ist, der die Wunder tut und nicht wir können sie tun. Und ich zeige euch das, sag's gleich auch noch, das sehen wir auch in verschiedenen Erweckungsgeschichten, dass das immer so passiert. Gott gießt seinen Geist auf hungrige Herzen aus, die ihn suchen, die Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich sehne mich so sehr nach Zeichen und Wunder. Nicht, weil ich Zeichen und Wunder cool finde, finde ich auch cool, aber dass die Welt erkennt, dass wir einfach einen übernatürlichen, krassen Gott haben. Weil ich sage euch eins, ich bin jeden Tag mit der nächsten Generation zusammen und wenn es ist, eine Sache, nach der die Hunger haben, nicht die Schule leider, obwohl, kann ich verstehen, es ist, die haben totalen Hunger nach Übernatürlichen. Die haben Hunger nach Liebe, weil die sie oft nicht kennen und oft nicht kriegen. Die würden es natürlich nie sagen, ist noch nie einmal zu mir gekommen und gesagt, Frau Lose, ich habe Hunger nach Liebe oder so. Nee, so drückt sich das bei denen nicht aus, aber sie versuchen, ihre Liebe in anderen Bereichen zu stillen. Und das ist was, wo wir die Antwort haben. Also wir haben die Antwort für die nächste Generation, durch Gott, weil er ist der, der ihnen diese Liebe geben kann. Wir können es nicht tun und wir brennen auch aus bei dem Versuch, das zu tun, weil da ist so ein Tank ohne Boden, das kann ich euch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, man schafft es nicht. Es kann nur ein übernatürliches Wesen Gott diese Liebe in ihrem Herzen stillen. Und es gilt auch nicht nur für die nächste Generation, es gilt auch für jeden von uns auf jeden Fall. Wir brauchen das alle. Deswegen gibt es immer sowas in uns, was total sich freut, was eine Sehnsucht hat, was einen Hunger hat, was uns dieses Gespür gibt, da muss es noch mehr geben. Deswegen hat Gott auch gesagt, dass wir noch größere Dinge tun werden als Jesus. Das war mit Absicht, um den Hunger in unseren Herzen anzufachen. Aber wir übertünchen das oft und sagen, naja, aber ist doch auch ganz schön. Wir gehen doch Sonntag in eine Gemeinde, ist doch auch ganz nett. Und wir haben einen coolen Hauskreis, ist auch ganz nett. Alle diese Sachen sind gut. Also ich will nicht sagen, dass diese Sachen schlecht sind, aber sie sollen niemals diese heilige Unzufriedenheit in uns töten, die uns aufruft zu mehr Gemeinschaft, weil keine Gemeinde kann uns das geben, kein Pastor kann uns das geben, das kann uns nur Gott selbst geben. Das heißt, wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen Christen 100%, aber wir brauchen auch eine persönliche Beziehung zu Gott. Wir dürfen nicht sonntags rausgehen und sagen, hey, voll coole Predigt, hat mich super inspiriert, ich finde es richtig schön und dann unser Leben leben, sondern Gott will diese Gemeinschaft ohne Unterlass beständig in uns, mit uns haben und so werden die Dinge verändert. Bei den Aposteln, weil überlegt euch mal, 12 Leute, die mega Fehler hatten. Ne? Wir denken alle an Judas, wir denken an Petrus. Okay, bei Judas ist auch nicht gut ausgegangen, aber wir denken an Petrus und so. Ne? Also wie sie einfach auch Jesus verraten haben. Ich meine, die waren mit dem zusammen, die haben gesehen, was für Wunder er tut. Die haben gesehen oder gehört, dass er Lazarus von den Toten auferweckt hat. Wir haben das Lied vorhin gesungen. Und dann verraten sie ihn einfach mal, obwohl sie wussten, wie kraftvoll der ist. Und früher dachte ich immer, als Kind ist mir immer so eine Ungerechtigkeit aufgestanden. Ich dachte mir, ey, wie blöd seid ihr mit Jesus zusammen? Wie kann das passieren? Aber ganz ehrlich, wie oft mache ich das? Also wie oft schaue ich auf die Umstände anstatt auf Jesus? Und ich habe auch viele Wunder erlebt und denke mir dann immer so, naja, eigentlich bist du nicht wirklich besser. Stimmt auf jeden Fall. Sind wir alle nicht, aber das ist auch das Coole, weil wir haben einen Gott, der trotzdem noch größer ist. Und der ist größer als unsere Zweifel und der ist größer als unser Nichtglaube. Aber je mehr wir Gemeinschaft haben und uns in dem wurzeln, was er kann und dankbar sind für die Dinge, die wir gesehen haben, gleichzeitig aber auch heilig unzufrieden, nicht im Meckern, sondern einfach in dem, dass wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich wünsche mir mehr, da muss es mehr geben, ich sehne mich nach mehr von dir. Das ist das, was ich meine, nicht meckern und sagen, alles ist schlecht, das meine ich damit nicht, sondern zu sagen, hey, ich sehne mich nach mehr von deinen Wundern, ich sehne mich nach mehr deiner Gegenwart. Und das ist das, worauf er einfach liebt, das zu antworten. Und jedenfalls waren es halt 12 Leute und haben die ganze Welt evangelisiert. Und sie hatten keine besonderen Skills, sie waren nicht, ich meine, es waren Fischer und so, ne? Also, weiß ich nicht, heute Bauarbeiter oder so, keine Ahnung, was es in heutiger Zeit ist, es gibt ja eh immer noch Fischer, also sagen wir einfach, sie waren Fischer. Sie waren jetzt nicht besonders studiert oder hatten, ja, manche waren auch ein bisschen höher ausgebildet, zwar unterschiedlich, aber er macht es mit jedem, will ich damit sagen. Es ist egal, was wir Voraussetzungen mitbringen und je schwächer wir sind, desto stärker kann er wirken und das ist sowas Cooles und sowas Motivierendes, was ich euch mitgeben will und er kann deinen Arbeitsplatz, er kann deine Stelle, wo du gerade bist, komplett revolutionieren mit seiner Gegenwart. Aber das geht nur, wenn wir sagen, hey, hier sind wir mit unseren ganzen Schwächen, mit allem, wie wir sind. Wir haben Sehnsucht nach dir, dass du dich hier manifestierst und offenbarst. Okay, dann die Frau am Jakobsbrunnen. Es ist auch so ein spannendes, vielseitiges Gleichnis. Was steht aber da drin in Johannes 4, Vers 23? Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich meine, wie krass ist es? Also es geht in diesem Gleichnis eigentlich um eine Sünde sozusagen. Ne? Also Jesus offenbart ihr und zeigt ihr ganz klar, wo sie falsch lag. Er hat eine übernatürliche Offenbarung darüber und dann kommt dieser Vers und man denkt erst, hä, passt irgendwie jetzt nicht so richtig, vielleicht belehrt man sie jetzt erstmal so, dass es nicht so korrekt ist und so weiter, sondern er antwortet darauf und ich glaube, dass es ganz bewusst so war, weil ich glaube, dass einfach Gott uns zeigen will, selbst wenn wir sündigen, wenn wir überführt werden, wenn wir Buße tun, das ist unsere Berufung. Er lenkt unseren Fokus immer wieder weg von uns, weil wenn wir oft in der Sünde drin sind, fokussieren wir uns auf die Sünde, wir schauen die Sünde an. Und das ist nicht das, was Gott will. Er will nicht, dass wir uns dann schlecht fühlen und weiterdenken, wie wir versagt haben, wie schlecht wir sind. Hey, wir versagen alle. Also keiner von uns kann irgendwie sich melden, wenn ich frage, wer ist sündfrei. Ne? Das Einzige, der sich da melden könnte, ist Jesus. Aber die Sache ist, wenn wir sündigen, ist er da und er ist treu und gerecht. Und wenn wir Sünden bekennen, dann wird er uns da rausholen. Und er gibt uns immer wieder diesen Fokus von unserer Berufung. Er sagt immer wieder, hey, selbst wenn du gerade gesündigt hast, komm zurück zu mir, komm in die Gemeinschaft. Ich habe Sehnsucht nach dir und du bist zu höherem Berufen. Ich sehe dich als König und Priester. Ich sehe dich nicht als die Person, die du gerade selber in dir siehst. Ich sehe dich als was Größeres. Und weil wir sündigen und dann uns auch schlecht fühlen, können wir oft das nicht sehen, aber das ist unsere Verantwortung, in diese Position zurückzukommen und zu sagen, Gott, auch wenn ich gerade fühle, dass ich krass versagt habe, ich will deinen Blick über mein Leben annehmen und darauf die Welt verändern. Selbst wenn ich gerade eben gesündigt habe, natürlich müssen wir unsere Sünden bekennen, auf jeden Fall, sagt er auch, wenn wir unsere Sünden bekennen, aber dann nicht die Sünde anschauen, sondern ihn anschauen. Nicht in die Vergangenheit schauen, was wir alles falsch gemacht haben, wie es dazu gekommen ist, warum wir so schlecht sind, sondern wir sündigen, wir bitten um Vergebung aus natürlich ehrlichen Herzen, wir sagen, wir machen die Buße, wir kehren um und wir blicken wieder mit Gottes Augen auf unser Leben. Genau, deswegen glaube ich, dass es so eine coole Stelle ist, warum er da genau sagt, er sucht die, die ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Und dann meine aller Lieblingsstelle in der Bibel, Offenbarung. Also das ist eh mein liebstes Buch, Warum sollte auch euer liebstes Buch sein? Ich weiß, viele Christen haben mega Angst davor, weil da auch so krasse Sachen drin stehen. Wir beschäftigen uns im Gebetshaus in unseren Pioniergruppen tatsächlich immer mit der Offenbarung und nehmen jede Woche, also jede zwei Wochen immer nur ein Vers und betrachten den. Gerade sind wir schon in Offenbarung 6, wo es so richtig losgeht, also mit den ganzen Gerichten und so. Das ist schon eine Challenge, aber es ist so genial, weil ich mir immer wieder denke, wie cool ist unser Gott, dass er uns dieses letzte Buch gibt und sagt, gesegnet ist, wer liest und hört. Also das heißt, wir werden gesegnet, wenn wir dieses Buch lesen und hören. Steht übrigens bei keinem anderen Buch der Bibel. Also deswegen will ich euer Feuer für die Offenbarung schüren. Und vor Offenbarung 6 gibt es auch sehr, sehr viele schöne Stellen, die man erstmal, mit denen man auch mal anfangen kann. Und zwar ist es die Anbetungsszene vor seinem Thron. Und die Anbetungsszene vor seinem Thron, wer kann mir da mal was sagen, was wissen wir davon? Wir wissen ja, direkt aus der Bibel gar nicht so super viel. Wir kennen ein paar Berichte und so, aber direkt aus der Bibel ist nicht so super viel über den Himmel. Es gibt ein paar Sachen, aber nicht super viel. Was wissen wir denn? Wir wissen diese Anbetungsszene vor seinem Thron. Was ist da so? Engel, genau. Mhm. Die 24 Ältesten. Ja, was noch? Genau, richtig. Vier lebendige Wesen. Heilig, heilig, heilig. Also, paar Sachen, genau, dann nochmal, um den größeren Blick zu kriegen, das ist eine Anbetungsszene, wo die ganze Zeit nur ein Wort kommt und es sind ein paar neue da, deswegen kann ich den Witz nochmal bringen. Viele Leute kommen zu mir und fragen mich, hey, ich mag ja euren Lobpreis, ganz cool, aber ihr wiederholt schon ganz schön oft die Sachen. Dann sage ich immer so, ja, stimmt, hast voll recht, weißt du warum? Wir bereiten uns schon mal auf den Himmel vor, da werden wir nur noch ein Wort singen. So ein kleines Training für den Himmel sozusagen, ne? Dass man dann, werden wir nur noch heilig singen. Und ich glaube, keinem Einzelnen von uns wird langweilig dabei werden, weil das, glaube ich, die einzige Reaktion ist, die wir als Menschen haben können, wenn wir Gott betrachten. Und das ist tatsächlich so, dass wenn man Dinge singt und auch die Bibelverse, wenn wir die Dinge sehen, die Bibel stand, die fallen einfach in unser Herz. Und ich singe oft so, ne? Mein Gott, er ist mir teil. Und dann singe ich es nochmal und denke mir so, hey, du bist der Gott, der das Meer teilt. Wie krass bist du eigentlich? Und es fängt an, was mit meinem Herzen zu machen. Und beim dritten Mal kann ich schon fast gar nicht mehr mitsingen, weil ich mir denke, boah, wie krass ist Gott. Das heißt, wir brauchen manchmal Dinge häufiger, ist tatsächlich auch mit unserem Gehirn zu begründen, aber damit werde ich euch jetzt nicht langweilen. Aber wir brauchen Dinge häufiger, damit sie in unser Herz, in unsere Gefühle, in unser ganzes Sein fallen. Und deswegen auch lade ich euch ein zur Wiederholung. Ich lade euch ein, nicht immer ein ganzes Buch der Bibel zu lesen, sondern einen Vers zu lesen und den zu atmen. Also wirklich mit diesem Vers durch den Tag zu gehen, weil Gott redet da drin. Und ich finde es immer wieder so krass, weil wir nehmen uns so einen Offenbarungsvers und jedes Mal, wenn wir so eine halbe Stunde darüber geredet haben, denken wir so, krass, irgendwie sind wir gerade erst am Anfang. Also man kratzt nur so an der Oberfläche dieses Verses und so ist das Wort Gottes. Und ich persönlich hasse Wiederholung, passt jetzt nicht zu dem, was ich gesagt habe, ist aber so. Aber die Bibel, ich kann auch keine Filme doppelt gucken und so, mich macht es verrückt, wenn ich schon weiß, was passiert. Aber bei der Bibel ist es komplett anders. Die Bibel ist so tief, dass wir einen Vers 100 mal hören können und nur das Gefühl haben, hey, wir haben gerade so ein bisschen die Schaumkrone weggekratzt von dem Meer, was da drunter liegt, oder den Eisberg von dem, was da drunter liegt. Und das ist die Bibel, weil das ist das lebendige Wort. Das ist kein Wort, was tot ist, so wie alle anderen Bücher, sondern es ist ein lebendiges Wort. Es ist ausgerichtet, um was mit unserem Herzen zu tun, um was mit unseren Herzen zu machen. Und jedenfalls sehen wir in der Offenbarung diese Anbetungsszene. Und wie sollen wir beten? Vater unser, kennen wir alle, oder? Wie sollen wir beten? Was steht im Vater unser? Geheiligt werde dein Name, genau. Wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir da sehen, eine Anbetungsszene, wo alle auf ihn schauen und ihn anbeten. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das, was wir über den Himmel wissen. Das ist das, was wir tun sollen. Und zwar nicht nur erst, wenn wir im Himmel sind, sondern schon hier. Und deswegen gibt es auch dieses Gebetshaus. Aber ich glaube, es geht noch so viel mehr darüber hinweg, weil ihr seht halt, die Offenbarung ist ein Ort, die Propheten waren Menschen, aber manchmal braucht es, sag euch was, Gebetshaus ist was für Schwache. Weil wir merken, wir brauchen wie so geistliche Tankstellen, wo wir hinkommen können, die uns wieder aus unserem Alltagsverrücktheit wieder fokussieren. Deswegen gibt es diesen Ort. Es gibt diesen Ort, weil Jesus wert ist. Ich sage euch gleich noch ein paar mehr Gründe. Aber es gibt diesen Ort auch, ist nicht der Hauptgrund, aber auch ein Grund, weil wir es brauchen. Und wir brauchen unsere Herzensausrichtung auf Gott. Wir brauchen das. Es gibt so viele Dinge, die auf uns einströmen, die uns den Fokus rauben wollen von dieser einen Berufung, von dieser einen Vision. Und bei mir ist es oft so, ich komme hier nach Hause, ich denke dann noch Sachen mit meiner Tochter, dann denke ich Sachen mit meinem Job und habe meinen Kopf voll und denke, boah, eigentlich hast du gerade gar keine Zeit, hier zu sein und bin so voll. Ne? Es gibt tausend wichtigere Sachen gefühlt, die ich machen könnte, gefühlt. Dann komme ich hierher und innerhalb von 10, 15 Minuten fängt es auf einmal an, dass mein Verstand sich neu ausrichtet. Ich gehe hier raus und denke mir so, was war nochmal vorhin für dich wichtig? Und warum war das so wichtig? Warum hat es so viel Fokus eingenommen? Und deswegen ermutige ich euch wirklich, das kann auch, das, dafür braucht es nicht unbedingt nur Gebetshaus, mir fällt es hier unfassbar viel leichter, aber das kann auch eine Gebetszeit, das kann ein Ort bei dir zu Hause sein, wo du das machen kannst. Ich finde es cool, weil ich weiß auch, wenn ich gehe, wird hier weiter gebetet. So. Das ist so, so cool, dieses gemeinschaftliche Ding. Aber wenn du sagst, okay, bei mir das nächste Gebetshaus ist 300 Kilometer entfernt oder so, dann klar, nimm dir vielleicht mal ein paar Tage im Jahr, wo du da bist, aber richte dir einen Ort bei dir zu Hause ein, wo du sagst, das ist mein Fokusort, mein Gemeinschaftsort mit Gott. Weil sowas bringt einen auch wieder mehr in dieses Betet ohne Unterlass, weil ich manchmal diese Ausrichtung, diese Tankstelle einfach brauche. Okay, auf diese Sachen gehe ich jetzt gar nicht lange ein, weil das sind die Sachen, die Verse, mit denen wir uns gleich in Gruppen beschäftigen werden. Ich habe euch 6 verschiedene Verse mitgebracht. Nur für die Zuhörer am Podcast, ihr dürft euch super gerne mit diesen Versen beschäftigen. Wir werden dann auch noch quasi die Ergebnisse hier hören im Podcast. Erstens ist es 1. Petrus 2, 4 und 5 und 9. Ich denke, diesen Vers kennt ihr alle. Das ist die Berufung zur königlichen Priesterschaft. Also Gott hat uns berufen zu regieren in der Welt, aber auch zu regieren in der unsichtbaren Welt. Das sind nämlich Priester, die regieren in der unsichtbaren Welt sozusagen. Das heißt, wir haben eine doppelte Regentschaft und alles Weitere, was sich da drin da verbirgt und was das Ganze mit rund um die Uhr Gebet zu tun hat oder wie wir das umsetzen können, das wird uns dann die Gruppe quasi verraten. Dann gibt es den nächsten Vers. Das ist der, der auch quasi der Titel von diesem Abend sozusagen, von diesem Nachmittag ist. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Da steht drin, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allen dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Da stehen schon so viele coole Sachen drin, die uns helfen, ohne Unterlass zu beten. Aber ich will der Gruppe noch nichts vorwegnehmen. Dann wieder ein sehr spannender Vers, mit dem wir ja schon eingestiegen sind, mit unserem Einheitsspiel. Aus Römer 15, da geht es nämlich, dass wir in Einheit Gott loben. Aber es geht auch um die Nation, um die Endzeit. Und das ist natürlich nochmal super spannend, weil ich glaube, dass wir uns gerade mit sehr, sehr großen Schritten auf diese Zeit hinzubewegen. Und als nächstes kommt ein Vers, den kennt ihr auch, den habt ihr vorhin schon genannt. Der steht in Jesaja 56, Vers 7, aber interessanterweise auch mehrmals im Neuen Testament, weil man könnte ja sagen, okay, Haus des Gebets ist denn vielleicht etwas eher für das Alte Testament? Nee, tatsächlich hat Jesus selbst das nochmal sehr bekräftigt, dass sein Haus ein Haus des Gebets sein soll. Und diese Bibelstellen habe ich euch hier nochmal aufgeführt. Und einer meiner absoluten Favorites auch in der Bibel ist Lukas 10, Maria und Martha. Was ist unsere Berufung als Christen? Was ist unser Fokus? Was ist unser erstes Teil sozusagen? Jesus sagt ganz klar, Maria, die die Gemeinschaft mit ihm hatte, hat das bessere Teil erwählt. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr krasse Wertung direkt von Jesus. Also Jesus hat da nochmal diesen Fokus auch gesagt, die Gemeinschaft ist das, was mir wichtiger ist, nicht was du tust, nicht wer du bist, nicht wo du bist, also doch wo, bei mir. Also, dass du die Person bist, die bei mir ist, genau. Und als sechstes ist das Gleichnis, was ich auch schon kurz angeteasert habe, von der Witwe. Und da ist es auch so cool, weil da steht ja, dass er diesen Glauben suchen wird, wenn er wiederkommt. Also auch wieder die direkte Verbindung zur Endzeit, warum das so wichtig ist, seht ihr gleich auch nochmal in unseren Top 5 sozusagen. Und genau, das ist dann der 6. Vers. Wir werden Gruppen machen, wie erkläre ich dann gleich, wo ihr euch mit diesen Versen quasi immer jede Gruppe, man nimmt einen Vers sozusagen und dann wollen wir am Ende dazu nochmal zusammenkommen. Okay, dann Top 5 Gebetshaus rund um die Uhr Gebet. Ihr habt schon super viele Sachen hier auf die Punkte genannt. Ich fasse sie auf jeden Fall nochmal zusammen. Und zwar ist der erste Grund, warum Gebetshaus, warum lohnt sich das? Ich glaube, ihr habt das hier gesagt, hatten aber mehrere den Aspekt, einfach er ist es wert. Und Punkt. Also eigentlich ist, finde ich, das der Grund, der schon komplett reicht, um zu sagen, ey, Jesus ist es so wert, weil durch ihn ist alles geschaffen. Und wenn er nicht mich geschaffen hat, wenn er mir nicht den Atem gegeben hat, den ich habe, könnte ich jetzt nicht hier stehen, könnten die Leute auf der Bühne nicht singen, weil durch ihn und zu ihm hin ist alles geschaffen. Daher verdient er das Lob. Und es ist immer eine Frage, was beten wir an? Also, und das lade ich euch auch ein. Mir tut die Frage immer ein bisschen weh, weil man sagt dann so schnell, ja, Jesus und Gott. Und das ist auch gut, weil Jesus sieht auch quasi unsere Bemühen, dass wir das sein wollen, die das quasi anbeten. Aber tatsächlich, tatsächlich ist das manchmal dann im Alltag schwieriger, weil was ist unsere Priorität? Wo setzen wir unsere Zeit ein? Wo setzen wir unser Geld ein? Was ist das, was wir wirklich anbeten? Und diese Frage tut mir persönlich auch manchmal ganz schön weh, weil dann denke ich mir so, gucke ich meine Zeit an, gucke ich mein Geld an, denke mir so, okay, ich bete eigentlich mit meinem Leben auch noch einige andere Sachen an. Und natürlich dürfen wir auch Essen kaufen, unsere Sachen und alles. Und Gott hat damit überhaupt gar kein Problem. Aber es geht um den Herzensfokus. Wo ist unser Herzensfokus? Und das kann man sich einmal persönlich fragen, aber auch als Gesellschaft. Was beten wir eigentlich gerade als Gesellschaft für Werte an? Und wenn man das mal so sich auch betrachtet, wird die Leidenschaft in mir total geweckt, Fürbitte zu machen für unser Land, für unsere Stadt, weil das so viele Dinge sind, die hier angebetet werden. So viele Dinge haben 24/7 offen und sind verfügbar. Und dann, da wird auch immer auch so eine heilige Unzufriedenheit geweckt, weil ich sage, hey, so viele Dinge sind 24/7 und bekommen Zeit, bekommen Geld, bekommen Investitionen. Aber warum nicht sowas wie ein Gebetshaus in Berlin? Also das rund um die Uhr, wie unsere Vision ist, geöffnet ist, ist tatsächlich nicht so. Wir haben weder aktuell die menschlichen, sozusagen die Manpower, noch die finanziellen Mittel, sowas zu stemmen. Aber meine Leidenschaft ist, dass das stattfindet, weil er ist es wert, dass er hier in dieser Stadt 24/7 das Lob bekommt. Er ist es wert, nichts anderes. Und das, finde ich, soll so auch so eine heilige Unzufriedenheit in uns wecken. Top 2, warum? Weil es unsere Berufung ist. Also, es ist, habe ich euch ja gezeigt, durch die Geschichte hinweg ist es unsere Berufung, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das hat tatsächlich Gott nicht aus egoistischen Gründen gesagt, sondern er will, dass wir brennen, ohne auszubrennen. Das ist seine Vision für uns. Und oft tun wir so viele Dinge und es ist so anstrengend. Ich spreche mich da auch wirklich selber an. Aber sein Wunsch ist, dass wir für ihn brennen, ohne auszubrennen. Er will gar nicht, dass wir viel tun. Er will, dass wir viel sind, und zwar vor ihm und in ihm. Und es ist tatsächlich der Grund, warum wir leben, warum wir geschaffen wurden, habe ich euch gerade erzählt, und auch, was uns erfüllt. Dann, Top 3 kam, glaube ich, auch hier vor. Es ist die Art, wie er sein Königreich baut und die Welt verändern will. Ja, klar. Genau, es ist die Art, wie er sein Königreich baut und die Welt verändert. Und ohne ihn können wir nichts tun. Das Spannende ist, Gott operiert immer mit Menschen, die ihm nah sind, die ihm nah waren. Das sehen wir in der ganzen Bibel. Es ist von Gott so ausgelegt, dass wir diese Erde, er hat uns diese Erde als Verantwortungsbereich geschenkt. Und wir sind die, die diese Erde verändern dürfen durch ihn und prägen dürfen durch ihn. Das ist unsere Berufung. Nicht das aus eigener Kraft, sondern durch ihn. Und deswegen ist auch diese Bibelstelle, ich will sie nochmal fokussieren, dass er wirklich sagt, wenn ihr die Ernte seht, geht zu dem Arbeiter der Ernte und bittet ihn. Sein erster Fokus ist, wenn wir das sehen, nicht auf die Ernte zu gucken, loszugehen. Sein Fokus ist, kehrt um zu mir, guckt von meiner Perspektive aus, bittet mich, weil ich habe die Strategien und ich habe die Weitsicht, weil so funktioniert sein Königreich. Und ich denke mir immer so, Jesus ist da für mich das allerbeste Beispiel, weil wenn man den allerperfektesten, den allerklügsten, den weitsichtigsten, den am meisten mit Heiligen Geist gefüllten Menschen hat, den schickt man auf die Erde. Und was passiert dann erstmal? 30 Jahre nichts. Ich finde es immer wieder so verrückt. Jesus hat 30 Jahre seines Lebens weil einfach bei seiner Familie, in Ausbildung, es gibt diese eine Begebenheit im Tempel, aber 30 Jahre ist erstmal nichts passiert. Wenn wir so jemand hätten, wie jetzt Reinhard Bonke, wer würde von uns sagen, ja, geh erstmal gechillt irgendwo hin oder so und dann mach erstmal nichts? Nee, man würde sagen, komm leer und bring uns das bei. Und ist ja auch gut, ne? Wir wollen ja auch was von den geistlichen Händen lernen. Aber ich finde das so verrückt, weil Jesus Maßstäbe oder Gottes Maßstäbe, die Welt zu verändern, sind immer so komplett anders und so komplett unterschiedlich von unseren. Und das muss unser Denken sein. Nicht mit menschlichen Augen zu gucken, sondern mit göttlichen Augen, weil Gott hat immer einen besseren Plan. Und trotzdem war er in diesen 3 Jahren so effektiv, dass Menschen dachten, er hat eigentlich gar nichts geschafft. Versager ist gestorben, fertig, vorbei die Geschichte. Aber tatsächlich haben diese 3 Jahre dazu geführt, dass die ganze Welt missioniert wurde. Wie verrückt ist das? Und was hat er gemacht? Er hat auch mal auf größeren Veranstaltungen, aber im so richtigen Maße, so groß waren sie jetzt auch nicht, sondern eigentlich hat er sich 12 Freunde genommen und mit denen gearbeitet, Gemeinschaft gelebt. Er hat auch mal vor größeren Leuten gepredigt, aber sein Hauptfokus war, Gemeinschaft mit ganz wenigen zu leben. Ist doch verrückt, oder? Der weisheitvollste, klügste, mit dem Heiligen Geist gefüllteste, cleverste Mensch auf dieser ganzen Erde. Gab nie wieder, auch kein geistlicher Held war so groß wie er. Und wie hat er gearbeitet? Komplett anders, oder? Also ich finde es immer wieder total interessant. Genau. Genau, Gott will seine Geschichte mit uns schreiben. Und tatsächlich sehen wir das nicht nur bei Jesus, wir sehen es bei den Jüngern, die genauso gearbeitet haben, bei Mose, bei David. Die Geschichten, die Gott schreibt, sind immer andere. David war der Allerkleinste, da hat keiner gedacht von denen, ey, der wird mal der König. So, ne? Und dann war er gesalbter König und dann ist auch erstmal nichts weiter passiert. Dann ist er wieder zurückgegangen erstmal zu seinen Schafen. Dann war irgendwann die coole Geschichte, wo er Goliath besiegt hat und dann war er auch immer noch nicht mal der richtige König. Dann war Saul noch ganz lange dran, der eigentlich ein total krasser König war. Ich meine, wie verrückt ist das? Und er hat trotzdem diese Vision in seinem Herzen nie losgelassen, weil er wusste, was seine Berufung ist. Und vielleicht war er auch deswegen ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das war nicht der einzige Grund, aber tatsächlich auch einer. Okay, dann Top 4 Zeichen der Endzeit. Ich habe euch hier mal eine Karte von Gebetshäusern mitgebracht. Gebetshäuser ist tatsächlich nicht was eine neumodische Entscheidung ist in dieser Form, aber tatsächlich schon. Und wir lesen in Offenbarung, der Geist und die Braut rufen, komm. Wir brauchen auch eine Bewegung hier auf der Erde, wo wir sagen, komm her, Jesus. Und ich immer wieder, auch wenn ich hier mit uns im Team drüber rede, oft denken wir so, ah ja, aber irgendwie will ich noch meine Kinder aufwachsen sehen und eigentlich geht es uns ja ganz gut. Vielleicht will ich auch erst noch so und so das und das und das und das machen. Und dann auf einmal merkt man, hey, uns geht es natürlich auch noch relativ gut, aber es gibt so viele Menschen gerade auf weltweit. Es gibt weltweit mehr Sklaven als zur Zeit der Sklaverei. Das muss man sich immer auf der Zunge vergehen lassen. Es gibt super viel Christenverfolgung aktuell auf unserer Welt. Ja, uns geht es noch ganz gut. Aber eigentlich sollte über diese ganze krasse, krasse Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit in der Welt sollten wir hier stehen und einfach sehen, komm Herr Jesus, komm, lieber gestern als heute, weil es gibt so viele Menschen, die gerade so krasses Unrecht durchgehen. Und wenn man das nicht wirklich sagen kann, dann muss man die Augen wirklich mal aufmachen, weil es so, so krass ist in dieser Welt. Und das sage ich nicht, um uns zur Verzweiflung zu bringen, sondern um uns dahin zu bringen, dass wir auf Jesus schauen und sagen, hey, was ist dein Plan, damit du bald wiederkommst, damit so vielen Menschen, damit sie gerettet werden können. Und um das mal als kleine Zahl zu sehen, 1984 gab es weniger als 25 24/7 Gebetshäuser. Und jetzt ist, die Zahl ist auch schon alt, ist vor 10 Jahren, ich habe keine neuere leider gefunden, von 2013 gab es dann mehr als 10.000 Gebetshäuser weltweit. Also man merkt, das ist eine Tendenz und die hat niemand gemacht. Es gab jetzt nicht eine coole Person, die gesagt hat, hey, lass doch mal Gebetshäuser gründen. Das ist eine super coole, moderne Idee, wie wir jetzt Gottes Reich voran. Nein, so ist es nicht gelaufen, sondern egal, ich war oft auf einem Treffen mit verschiedenen Gebetshausleitern und es ist so interessant, weil du hörst die gleichen Geschichten. Du hörst, hey, irgendwie hatten wir eine Sehnsucht nach Gott. Wir haben irgendwie uns getroffen und Musik gemacht und eigentlich hatten wir nur eine Sehnsucht nach Gott und haben gemerkt, es ist doch irgendwie blöd, dass es sowas nicht gibt. Ein Ort, wo Menschen hingehen können und Gott einfach anbeten, wo er im Fokus steht, wo es ein Gottesdienst ist, wo nicht das Hauptziel ist, dass es mir danach besser geht, sondern wo das Hauptziel ist, dass es Gott gedient wird, dass Gott Gemeinschaft, dass wir Gemeinschaft mit Gott leben. Dieser Ort, warum gibt es sowas nicht? Verrückt, okay, machen wir es einfach. Machen wir es in unserem Haus, sind Garagen, sind alle möglichen Dinge. Und das ist so verrückt, weil das niemand gemacht hat. Und wir sehen in den letzten 20, 30 Jahren, dass es einfach zunimmt. Und keiner kann sagen, warum. Aber ich kann euch sagen jetzt, oder ihr wisst jetzt warum, weil tatsächlich ist es, ne, er fragt ja, wird er solchen Glauben finden, wenn er wiederkommt? Also das Tag- und Nachtgebet, das ist direkt ein Bezug darauf. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade sehen und was gerade passiert. Und wir dürfen Teil davon sein, wenn du ein Teil vom Gebetshaus bist, auf jeden Fall. Wenn du alleine bist, genauso, weil Gott sucht diese Menschen. Er sucht einzelne Menschen. Er sucht jetzt nicht nur Orte, die sucht er auch, aber er sucht diesen Glauben des Tag- und Nachtgebetes, Gebet ohne Unterlass. Genau. Und ich finde es auch so interessant, weil wir tatsächlich auch sehen, genau, in Lukas 18 ist das Gleiche, was ich gesagt habe, weil wir auch sehen, dass tatsächlich Erweckung, und ich sehne mich so sehr nach Erweckung, weil tatsächlich Erweckung immer was ist, was nicht gekommen ist, einfach so, sondern Erweckung ist immer gekommen, wo Menschen gebetet haben, zusammengekommen sind. Also Erweckung ist nicht was, was einfach so, oh, wir haben eine Erweckung, wie cool. Sondern es ist tatsächlich Leute, die hungrig sind, die zusammenkommen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, aktuell gibt es ja auch eine Erweckung in Asbury. Und mein Herz brennt so sehr dafür, dass wir das auch in Deutschland erleben, dass wir es hier in Berlin erleben, weil wir brauchen es einfach. Wir brauchen eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und er kommt, wenn wir ihn bitten. Und ich finde es so cool, weil wir haben hier kurz, also nicht weit von Berlin, haben wir so ein cooles Erbe. Da kommen Amerikaner her, um sich das anzuschauen. Herrenhut, ne? Wie cool ist es? Da gab es eine 100-jährige, immer werdende Gebetskette, aus der Mission und alles hervorgegangen ist. Aber das, damit hat es gestartet. Es war Gebet, es war Gemeinschaft von einzelnen Menschen, es war Glaube von einzelnen Menschen. Weil Glaube erwächst nicht daraus, dass wir viele Bibelverse auswendig lernen, sondern Glaube erwächst daraus, dass wir eine Gemeinschaft mit dem haben, der die Bibelverse in unser Herz gibt. Und das ist das, worauf es ankommt. Auch wenn ich mega Fan davon bin, Bibelverse auswendig zu lernen, finde ich wirklich gut. Aber das tatsächlich bringt uns das keine Punkte, sondern es muss lebendig werden in unserem Herzen. Genau, Erweckung ist nichts, was wir produzieren können. Schade. Aber es ist tatsächlich die Voraussetzung, das Gebet dafür. Genau, okay, bevor wir jetzt in die Gruppen gehen, habe ich ja noch angekündigt, gibt es noch eine kleine Challenge für alle, die gut, ihr habt super gut zugehört, muss ich wirklich mal als Kompliment an euch sagen, ihr wart sehr, sehr aufmerksam. Aber ich habe tatsächlich noch was Kleines für euch vorbereitet, ihr dürft jetzt mal eure Handys nehmen, meine Schüler freuen sich immer mega, wenn ich das sage, dann wissen die schon immer, was losgeht. Wir spielen jetzt ein kleines Kahoot, ein Gebetshaus-Kahoot. Rund ums Gebetshaus-Kahoot habe ich tatsächlich selber gemacht. Sonst nehme ich für meine Schüler nämlich immer nur fertige. Für euch habe ich es extra mal selber gemacht. Und wer nicht weiß, wie es geht, und zwar, ihr dürft den QR oder ihr geht auf diese Adresse kahoot.it. Die Zuschauer am Stream können das theoretisch auch machen, also am Podcast. Das Spielen, das kann man öffentlich finden, wenn man, glaube ich, sucht, rund ums Gebetshaus heißt es, glaube ich. Oder ihr geht auf, genau, klappt es mit dem QR-Code? Ansonsten könnt ihr auf kahoot.it gehen und 462-9449 eingeben. Und dann, super, zwei haben es schon geschafft. Ihr seht, unsere Frühlingsreise kommt langsam zu ihrem Höhepunkt. Extra das Frühlingsmotiv ausgewählt. Ich habe echt überlegt, ob ich 10 Fragen mache, aber dann dachte ich mir, die Apostel, weißt du noch, wie viele Leute die Apostel bestimmt haben? Nein, nee, die haben da eine Zahl direkt gesagt, dass die Apostel wollten ja Leute haben, die das alles organisieren. Und es gibt so eine Zahl, die kommt ganz häufig in der Bibel vor, die so eine heilige Zahl ist auch. Es gibt mehrere, aber es ist auch ganz besonders heilig. Na, Kerstin, komm. Achso, sorry. Alle, ihr seid alle hier in Kahoot beschäftigt. Okay, 7. 7. Deswegen gibt es auch 7 Fragen. Eure Namen sind auf jeden Fall schon mal teilweise kreativ lustig. Okay, sind alle drin? Okay. zu klein der QR-Code. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, geh auf kahoo.it und dann den Code eingeben. Dann kommt jetzt gleich das Quiz und dann geht es darum, dass ihr die Fragen, die sind ziemlich einfach, mein Tipp, dass ihr die richtig beantwortet, aber auch schnell. Also man kriegt Punkte für Schnelligkeit und für Richtigkeit. Richtigkeit ist am wichtigsten, aber Schnelligkeit gleich danach wichtig. Okay. Alle, die mitspielen wollen, drin? Okay. Kommen noch welche, okay. Jetzt? Kann ich starten? Sonst könnt ihr auch zusammen einfach spielen, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Okay, let's go. Ja, die Musik fehlt. Ist, Gemeinschaft mit Gott viele Dienste zu und viele Dienste zu leisten oder alle Bücher der Bibel auswendig zu können. Wow, richtig! Ihr seid ja mega. Nicht schlecht. Jetzt einfach wahr oder falsch, betet ohne Unterlass steht in Jakobus 3, Vers 17. Jetzt kriege ich bestimmt ein paar. Und? Einer fehlt noch. Ja, drei habe ich gekriegt. Nee, das ist tatsächlich falsch. Die richtige Stelle können wir gleich erfahren, wenn wir in die einzelnen Gruppen gehen. Okay, mein Haus soll ein Haus des ... sein. Ich finde eigentlich alle Antworten ziemlich cool, muss ich sagen. Aber das war sehr einfach.
Warte mal,
Feierns habe ich. Feiern genommen. Genau. Wahr oder falsch? Maria hat das Richtige erwählt. Ich hoffe, jetzt haben auch. Oh, einer hat sich verklickt. Okay. Die Person muss dann bitte auch in die Gruppe gehen, die sich mit der Bibelstelle auseinandersetzt. Wen sucht Gott? Menschen, die alle Gebote einhalten. Wahre Anbeter, Menschen, die nie einen Fehler machen. Oder meine Lieblingsantwort, Menschen, die viel Bibel-TV gucken. Da musste ich gestern ein bisschen den Kasper rauslassen. Okay, alle richtig, Mensch, Wahnsinn. Oh, Andi, zwischen Andi und Andi gibt es hier ein heißes Rennen auf jeden Fall. 6 von 7. Welche Bibelstelle ist wichtig im Gebetshauskontext? Anbetung vor Gottes Thron, Stift zu Jesus, Zelt David, Tempel Salomo, Frau am Jakobsbrunnen oder alle diese Stellen? Das ist immer die gemeine Frage für die Schnellen. Fies, ne? Ah, wusste ich, dass ich damit noch ein paar kriege. Ah, sehr gut. Es gibt auch einen Preis. Ne? Denkt nochmal, haut nochmal jetzt volle, letzte Punktzahl. Letzte Bibelstelle. Was ist kein Grund für rund um die Uhr Gebet? Kein Grund, ja, ja. Ja, sehr gut. Haben auch alle richtig. Okay, jetzt bin ich ein bisschen gespannt. War ja ein knappes Rennen an der Spitze. Wir sehen, eigentlich kommt jetzt auch noch fancy Musik, aber... Oh, Dorothea, herzlichen Glückwunsch. CJ, wer auch immer CJ ist. Und eins ist... Andi Viator. Wer ist Andi Viator? Andi Viator, du kannst dir aussuchen. Möchtest du einen Schlüsselanhänger oder einen Gebetshausbecher? Den hast du eh schon, oder? Den habe ich schon, ja. Gebetshaus hier, Schlüssel, also da ist so eine Münze für den Einkaufswagen. Ja, das ist wirklich praktisch, genau. Okay. So. Nicht schlecht, nicht schlecht auf jeden Fall. War bis zum Schluss spannend. Okay. Gut, dann, ihr Lieben, in der verbleibenden Zeit habt ihr jetzt ungefähr eine Viertelstunde Zeit, euch in der Gruppe auszutauschen. Es gibt kein so krass großes Thema, das kriegt ihr hin. Auf jeden Fall, ihr seid ja schon super gute Experten. Und zwar machen wir 6 Gruppen, die quasi sich unterscheiden bezüglich der Bibelverse. Und es geht darum, dass ihr quasi einen Flipchart, den bekommt ihr von mir mit. Ihr habt die Stifte, habt ihr noch. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr es fancy machen wollt, euch hier noch ein paar Flipchart-Papiere mitnehmen. Könnt es aber auch einfach nur raufschreiben, wie ihr mögt. Und zwar, dass ihr einmal auf dem Flipchart schreibt, die Bibelstelle und die Aussage sozusagen, weil die anderen haben ja nicht eure Bibelstelle, dass ihr es nochmal kurz sagt, welche Bibelstelle ihr quasi habt. Und dann, was lernt ihr konkret für euer Leben aus dieser Bibelstelle, was rund um die Uhr Gebet angeht sozusagen? Was zeigt uns diese Bibelstelle? Und dann, also eigentlich ist es nur diese Aufgabe, und dann könnt ihr gerne noch füreinander beten, wenn ihr noch Zeit habt. Wir treffen uns hier um 3:15 Uhr, um 14.45 Uhr, um das nochmal kurz vorzustellen. Bereitet so einen kleinen, zwei Minuten Vorstellung vor, damit die anderen was mitnehmen können und was eintragen können auf ihren Reiseguide, ihre Gebetshaus-Inspirationsliste. Okay, wir haben jetzt so viele fancy Sachen gemacht. Für die letzte Sache habe ich auch überlegt, mache ich noch lose? Und ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Wir zählen einfach nur bis 6 ab. Okay, damit wir nicht überziehen, würde ich euch einladen, die erste Gruppe, die anfangen darf, ist die Gruppe 5, weil die haben es direkt am Flipchart gemacht. Deswegen dann müssen die nicht nochmal irgendwie was zwitschen. Das Einzige, worum ich euch bitten würde, um eine kurze Präsentation, so ungefähr 2 Minuten. Wir können leider nicht alles erfassen, was ihr Wunderbares in eurer quasi Bibel-Zusammenstellungsexegese herausgefunden habt. Aber ich denke, ihr werdet das gut hinkriegen und uns einen auf jeden Fall kleinen Einblick geben. Ihr dürft gerne auf den Punkt andere Bibelstellen mitschreiben, wenn ihr sagt, oh, das ist ein super guter Gedanke, den nehme ich mir mal mit. Genau, und damit übergebe ich an Gruppe 5. Ja,
hallo. Hallo erstmal, Gruppe 5.
Kannst du dich hier hinstellen? Wegen dem, das ist immer mit dem Schall und so. Du kannst es aber hochmachen, wenn es dir angenehmer ist. So. Jan ist ziemlich groß. Ja,
sehr schön. Nicht übertreiben, ne? Halleluja. Gruppe 5, da geht es um 1. Thessalonicher 5, Verse 16 bis 18. Ich schließe vor. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Halleluja. Freut euch alle Zeit. Also auch, das war die wichtige Aussage, in allen Situation, wir können immer dankbar sein, immer zufrieden, egal wie es uns geht, alle Zeit. Und das ist der Wille Gottes für uns, dass wir auch beten ohne Unterlass, vor allen Dingen. Das ist ganz klare Aufforderung hier. Das verändert auch den Fokus nochmal, dass wir für alle Dinge dankbar sind, denn das entspricht dem Willen Gottes. Und hier haben wir nochmal einfach aus einem dankbaren Herzen heraus wollen wir einfach diesen Fokus behalten und auch beten ohne Unterlass, dankbar sein alle Zeit. Und das ist einfach auch das Geschenk Gottes an uns, was wir haben, dass wir einfach auch dankbar sein können und dass wir in ihm immer fest verwurzelt sind. Halleluja. Also es ist im Prinzip eine ganz klare Aufforderung, betet ohne Unterlass, sozusagen, ich komme ja aus der Befehlswelt, ein liebender Befehl Gottes. Halleluja.
Amen.
Gut.
Danke. Dann darf ich gerne Gruppe 6 direkt anschließen.
Gruppe 6, bitte. Bitte ins Referat.
Oh, sogar kreativ hier. Also, nicht schlecht. Warte mal, ich helfe dir mit Klebeband aus. Bei so einem schönen Plakat. Du darfst gern schon erzählen, ich werde es befestigen.
Also Gruppe 6 hatte 1. Petrus 2, Beruf königliche Priesterschaft. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein in Gottes Tempel. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen, Ihr sollt Gottes heiliges Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Christus annimmt. Ihr seid anders, die ihr sein auserwähltes Volk seid. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Da ist schon ganz viel drin. Bleiben wir mal bei dem Eigentum. Das ist also, wir sind sein Volk, ne? Wir sind das Volk. Kennt ihr ja bestimmt noch, kennen ja die Ältesten noch. Also wir sind Gottes Eigentum. Und als solche kommen wir zu Christus. Also da ist als Ausrichtung, wir kommen rein, um zu Christus zu kommen. Halt. Das ist nicht, weil es hier so schön angemalt ist. Das ist auch schön sauber, schön designt, aber das Wichtigste ist, wir kommen zu Christus als auserwähltes Volk, als königliche Priesterschaft. Wir haben versucht, ein bisschen zu visualisieren, was wir sind. Priester, lebendige Steine, wir lassen uns von Gott einbauen. Das ist ein definitiver Befehl, das heißt, dass wir auch gucken, wo der Heilige Geist uns reinsetzt, dass wir uns führen lassen, gucken, wo ist unsere Aufgabe, wo ist unsere Stelle, zu welchen Zeiten oder sowas, halt, dass man da halt auf den Heiligen Geist hört. Und Tag- und Nachtanbetung, das steckt auch irgendwo drin. Und das Wichtigste natürlich, die Gemeinschaft sind, aber dass wir auch wissen, wer wir sind. Ein Haus Gottes, oder wie heißt das, ein Tempel, in dem Gott wohnt. Also wir sind halt die Wohnung Gottes. Das ist vielleicht auch mal interessant, dass man sich vorstellt, Gott kommt auf die Erde, hat sich im Alten Testament schon sein Volk auserwählt, da heißt es ganz oft, damit ich unter ihnen wohne. Weil er hatte die Erde den Menschen übergeben. Das heißt, um hier überhaupt aktiv sein zu können, braucht er uns halt. Und das ist halt auch ein Teil unserer Berufung. Und ja, ich glaube, das ist das Wesentliche.
Dann geht es in Gruppe 1.
Die Stelle in Römer 15, die Verse 5 und 6 und 10, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Die Heidennationen, also die Nationen, aber sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk und wiederum lobet den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird auferstehen zu herrschen über die Heiden, auf den werden die Heiden hoffen. Wir haben uns ausgetauscht, wir waren eine ganz lustige Gruppe und haben nämlich festgestellt, dass wir in beruflich sehr vergleichbaren Situationen sind, nämlich in christlichen Werken arbeiten, wo wir uns gefragt haben, und wie ist es denn mit uns, mit dieser Einheit, wo wir doch eigentlich schon alle sein Volk sind und aber eben in diesem christlichen Kontext zusammenarbeiten? Und wie ist es hier in der Stadt? Wie ist es im Gebetshaus? Was schafft denn die Einheit? Unser Konsens war die Sehnsucht des Einzelnen, die Leidenschaft, das Feuer in jedem einzelnen Herzen führt dazu, dass wir Gemeinschaft haben. Mit Gott und miteinander. Der Umkehrschluss gilt leider auch und den erleben wir auch. Wir arbeiten unter Christen und es gibt keine Einheit und das schmerzt. Ich gehe heute mit von hier wieder weg, genau mit diesem Punkt, mit diesem, hey, ich muss mein Feuer schüren, meins. Und ich darf einfach aus seiner Gegenwart leben. Jetzt genau das ist, wozu wir berufen sind.
Cool, danke. So, dann Gruppe 2 gehen. Kannst du hier? Aber das Mikrofon.
Ja, wir hatten Lukas 10, Maria und Martha, das bessere Teil. Kann ich das nochmal vorlesen?
Das musst du auch nicht. Ich glaube, die kennen wir was.
Ja. Okay. Genau, also es ging darum, dass Maria sich Zeit genommen hat und Martha halt viel gearbeitet hat und sich beschwert hat über Maria, dass sie ihr nicht hilft. Und wir haben festgestellt, dass es immer wieder so einen geschützten Ort braucht, um die Stille zu finden, ohne Ablenkung. Und dass das vielseitige Möglichkeiten gibt, also Gebetshaus wurde genannt, dass das, dass da eine Dankbarkeit da ist, dass das gibt. Und auch bei einem Spaziergang oder auf verschiedenen Art und Weisen so eine Auszeit irgendwie zwischendurch nötig ist. Also die Priorität richtig setzen, bei Jesus sitzen, zuhören, ausruhen dürfen und auftanken. Die Arbeit ist immer da, gefühlt nie Zeit. Jesus ist auch immer da, aber wo sind wir? Also Zeit für eine Unterbrechung, uns beschenken zu lassen. Bewusste Entscheidung für Zeit mit Jesus, kein Verlust, sondern Gewinn.
Amen. Ja, danke. Wenn jetzt Gruppe 3.
Bei uns war es. Dankeschön. So, bei uns ging es um das Gleichnis von ungerechten Richter. Und das ist der Lukas 18, Vers 1 bis 8. Ich lese jetzt nicht komplett vor, sondern beschreibe kurz die Situation. Da gab es halt einen ungerechten, gottlosen Richter und eine bittende Witwe in einer Stadt. Unterm Strich wurde dann wegen ihrer Beharrlichkeit, gab der Richter ihr dann widerspenstig Recht. Bisschen zum Fazit. Gott ist unterm Strich sowieso der gerechte Richter über allem und er belohnt sozusagen, also wenn man Gott anhaltend, wir haben extra bestürmt oder bedrängen gesagt, dann zahlt sich seine Treue auch aus. Und in dem Sinne würde ich auch gerne mit 6, 7, 8 beenden. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird da nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zu wartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Amen.
Danke. Genau, und die letzte Gruppe.
Wir hatten Jesaja 56, Vers 7. Vers, wo es darum geht, dass eben Gottes Haus ein Haus des Gebets sein soll. Ich lese kurz aus der Hoffnung für alle. Wir haben das hier auch zum Teil aufgeschrieben. Sie werde ich zu meinem heiligen Berg führen. Und mit sie ist hier, sind hier die gemeint, die sich aus den Völkern zu Gott zugewendet haben. Sie dürfen meinen Tempel betreten und sich an diesem Ort des Gebets von Herzen freuen. Sie dürfen auch auf meinem Altar Brand- und Schlachtopfer darbringen und ich werde ihre Opfer annehmen, denn mein Haus soll für alle Völker ein Ort des Gebetes sein. Uns haben zwei Dinge an diesem Vers angesprochen, und zwar, dass Gott selber diesen Ort vorbereitet für uns, dass er sagt, hier ist der Ort, hier könnt ihr zu mir kommen und mich anbeten, hier sollt ihr mich anbeten, ihr dürft kommen, und dass dieser Ort auch ein Ort ist, wo wir auch was zurückbekommen, also wo wir diese Freude empfangen, der uns auch was gibt. Genau diese beiden Punkte sind uns wichtig geworden.
Super, danke schön. Genau, ja, ich hoffe, dass ihr das mit eurem Reiseguide oder mit den Dingen, die ihr macht, die euch so bewegt haben heute, dass ihr die einfach in eurem Herzen bewahrt und dass der Heilige Geist da einfach weiter zu euch, zu uns allen einfach spricht. Super coole Inspirationen, die ihr auch zusammengetragen habt. Es macht immer total Spaß, sich, finde ich, einfach auszutauschen über das lebendige Wort. Das immer, ja, macht einfach immer was mit einem. Und deswegen lade ich euch ein, diesen Prozess der Gemeinschaft einfach, ja, so wie es tut, oder wieder neu anzusetzen, weiterzumachen. Ich habe auch noch eine andere Einladung. Und zwar, wenn wir wieder ein Gebetshaus Samstag haben, mir hat das dieses Mal total viel Spaß gemacht. Seid gerne wieder dabei. Ihr werdet von unserem Newsletter auf jeden Fall davon erfahren. Und ihr dürft auch super gerne für uns beten. Wir haben gerade ziemlich herausfordernde Zeiten auf relativ vielen Ebenen. Aber eine Sache ist auch, dass wir zum Beispiel eine Nebenkostenabrechnung gekriegt haben, die unfassbar hoch ist. Geht ja allen gerade so, kennen ja alle, ne, mit den Energiekosten. Und wir haben ja hier immer einen sehr hohen Energieverbrauch, weil wir die Heizung laufen lassen müssen, damit unsere Voll- und Teilzeitler natürlich nicht komplett erfrieren sozusagen. Also und da auch die Musik und der Strom und alles. Also wenn ihr es auf dem Herzen habt, das mitzutragen, würden wir uns auch total freuen, damit einfach dieser Ort hier auch erhalten bleiben kann. Das wäre super. Wir haben auch so eine 354x1 Aktion. Das heißt, man kann eine Patenschaft für einen Quadratmeter, also auch Raum einnehmen, haben wir heute schon mal gehört, einnehmen. Das steht alles auf unserer Website. Das ist so teuer wie mittlerweile wirklich ein Döner. In dem Video habe ich es noch ein bisschen aus Spaß gesagt, was wir dazu gedreht haben. Aber mittlerweile, ich bezahle jetzt immer für ein Dürum 57. Das kostet 8 Euro, also ist ziemlich gleich der Preis, um das zu finanzieren. Das würde uns einfach mega unterstützen. Wenn ihr das auf dem Herzen habt, dann fühlt euch sehr frei, das zu tun oder auch einmal zu spenden. Hier gibt es auch Leute, zum Beispiel Johannes, die arbeiten hier auch Vollzeit sozusagen und sind da auch auf Spenden angewiesen. Deswegen, wenn es auf eurem Herzen ist, macht es gerne, betet gerne für uns. Das ist uns wirklich auch total wertvoll und eine super coole Unterstützung. Und kommt super gerne wieder. Nicht nur, ihr braucht nicht auf den Gebetshaus Samstag warten. Immer wenn ihr seht, was steht auf der Website, dann könnt ihr auch kommen. Und genau, ich würde am Ende gerne noch beten und mich erstmal bedanken, dass ihr einfach so super cool mitgemacht habt, dass ihr so super tolle Inspirationen zusammengetragen habt. Es war richtig schön und richtig ermutigend mit euch. Und ja, vielen Dank erstmal und dann würde ich beten gerne noch. Danke, danke. Ja, Heiliger Geist, ich danke dir einfach für die Dinge, die du zu uns gesprochen hast, zu unserem Herzen. Und wir wollen wirklich sein, einmal wie Maria, die das bessere Teil erwählt, die die Gemeinschaft mit dir sucht, inmitten von aller Arbeit, inmitten von aller von allen Ablenkungen, die um ihr Herz einfach kämpfen wollen. Wir sagen, wir wählen dich, Herr. Und Heiliger Geist, komm und erinnere uns in den Wirren des Alltags, in der Arbeit des Alltags, so wie die Gruppe gesagt hat, ist immer genug Arbeit da. Aber Herr, wir brauchen dich und wir brauchen ja einfach immer bei dir zu sein, mit dankbaren, erfüllten Herzen und mit dem Fokus auf deine Gegenwart. Herr, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen ganz konkret zeigst, nicht nur jetzt hier, sondern auch wenn er zu Hause ist, wenn er auf Arbeit ist, wie das aussehen kann, dass du jedem Einzelnen die Dinge wirklich im Herzen bewegt, so wie Maria es getan hat, wollen wir einfach die Dinge, die du zu uns sprichst, im Herzen bewegen, festhalten und deinem Wort den Fokus in unserem Leben geben, der Gemeinschaft mit dir den Fokus in unserem Leben geben. Und komm, Heiliger Geist, wir brauchen dich so sehr, dass du uns erinnerst und wir laden dich ein, dich einfach auszubreiten in unserem Herzen und uns den Vater zu offenbaren, uns Jesus zu offenbaren und uns zu offenbaren, wie wir das tun können, ohne Unterlass zu beten. Amen. Ja, vielen Dank. Nehmt gerne noch alles mit, was da ist. Wir freuen uns immer, wenn wir nicht super viel irgendwie hier irgendwie auch vor allen Dingen nicht wegschmeißen. Das mögen wir gar nicht müssen. Also gerne esst, schlagt noch mal zu, trinkt noch mal einen Kaffee. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart.